Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute nicht aus dem Jakobusbrief, sondern aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus, und zwar aus 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, diesen Brief schrieb der Apostel Paulus an Timotheus. Timotheus, wer war er? Timotheus, er war ein junger Pastor und er arbeitete zu jener Zeit in Ephesus. In Ephesus, da hatte auch Paulus längere Zeit gewirkt. Er war dort auf der dritten Missionsreise längere Zeit. Er hatte dort die Gemeinde gegründet. Aber inzwischen war Paulus weitergezogen nach Mazedonien, also mehr in den Norden. Der Apostel gibt nun diesem damals ja noch relativ jungen Mann eine Reihe von Anweisungen. Und dabei ging es darum, wie er seinen Dienst in der Gemeinde verrichten soll. Also, worauf, Timotheus, sollst du eigentlich achten in der Gemeinde? Und gleich zu Anfang des Briefes, wir hatten es in der ersten Schriftlesung gelesen, also in Kapitel 1, weist der Apostel auf die große Bedrohung hin, die Gemeinde ausgesetzt ist. Da waren in der Gemeinde judaistische Gesetzeslehrer aufgebrochen. Sie waren eingebrochen hinein in die Gemeinde, aber es waren keineswegs nur judaistische Gesetzeslehrer, sondern da waren auch Männer wie Hymenäus und Alexander. Und durch ihre Wühlarbeit drohten sie, die Gemeinde Gottes von innen her kaputt zu machen. Hymenäus und Alexander, sie lehrten ganz unbekümmert weiter in der Gemeinde. Obwohl sie schon längst, wie heißt es hier, ein gutes Gewissen von sich gestoßen hatten. Sie lebten also schon in zwei Welten. Das, was nach außen war und das, was sie eigentlich im Inneren dachten. Sie waren schon längst innerlich in eine ganz andere Richtung gedriftet. Aber nach außen hin waren sie noch in der Gemeinde und taten da sogar noch Dienste. Aber dann wurde es eines Tages offenbar. Es konnte nicht lange verborgen bleiben. Und Paulus sagt über sie, dass sie am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Was tat Paulus? Er übergab diese Lehrer dem Satan, damit sie, wie es hier heißt, durch Zucht unterwiesen werden, nicht länger zu lästern. Hier wird uns angedeutet, was diese Männer getan hatten. Sie hatten Gott und über sein Wort, sein Evangelium gelästert. Es interessierte sie nicht mehr. Und das hatten sie dann auch zum Ausdruck gebracht. Was Paulus dazu schreibt, das ist ja nach unserem Empfinden, seien wir ehrlich, hammerhart, oder? Geradezu gruselig. Leute, die einst in der Gemeinde ihren Dienst getan haben, sie werden nun dem Satan überliefert. Sehen Sie, es geht nicht darum, hier gar nicht um die Frage, ob sie das Heil in Christus verloren haben. Darüber wird hier gar keine Aussage gemacht. Aber für den Dienst der Verkündigung des Evangeliums sind diese Leute völlig unbrauchbar. Sie sind nicht mehr zu gebrauchen. Und Paulus sagt jetzt, sie sollen durch Zucht in ihrem Leben wieder zurechtgebracht werden. Denken wir hier auch an den König Saul. Ich war sein eigenmächtiger Weg, begann mit einem Ungehorsam. Wir würden sagen, na und, wenn schon. Er durfte nicht opfern und hat es dann trotzdem getan und das als König. Oh nein, Gott nimmt es sehr genau. Und wo endete sein Leben, das Leben von Saul? Im Okkultismus. Denken wir an die Hexe von Endor und dann im Selbstmord. Der Weg dauerte lang, aber er war sehr geradlinig. Und auch gegenüber den judaistischen Gesetzeslehrern ist der Apostel hier sehr scharf. Sie bildeten sich etwas ein, worauf eigentlich? Auf ihre Geschlechtsregister, also auf ihre Herkunft. So schreibt es Paulus in Vers 4, 1. Timotheus 1, Vers 4. Aber Paulus erklärt ihnen, sie verstehen gar nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Das ist schon hammerhart, das Lehrern, Gesetzeslehrern zu sagen. Sagen Sie das heute mal einem Theologen, du hast gar keine Ahnung. Und hier nun in Kapitel 2 geht es weiter, dramatisch, spannend. Nicht gerade eben hatte Paulus berichtet, dass er zwei Männer dem Satan überliefern musste. Und unmittelbar danach dreht sich ein wenig die Perspektive. Und er hat das Leben in der Gemeinde im Blick, also die gesamte Gemeinde. Wie soll es weitergehen mit dieser Gemeinde, die so bedroht ist? Wie soll das Gemeindeleben aussehen? Was heißt es eigentlich, in einer Gemeinde zusammenzukommen? Worum geht es da? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck? Sind wir heute nur deswegen hier, weil man das am Sonntag halt so zu tun pflegt? Ist das eigentlich unbedingt notwendig? Ist das Zusammenkommen im Gottesdienst eigentlich unverzichtbar? Wie ist das? Es gibt ja heute gerade eine Menge von Christen, die sind der Meinung, zumindest im Stillen, man könne als Christ auch ohne Gemeinde existieren. Vielleicht ist das heute sogar eines der sichtbarsten Kennzeichen, Symptome der sich in unseren Breiten immer mehr auflösenden Christenheit. Religion? Ja. Gott? Ja. Christus? Ja, okay. Aber Gemeinde? Und verbindliche Gemeindezugehörigkeit? Nö, ich habe noch nicht die richtige gefunden oder was man dann als Grund angibt. Ihr Lieben, ich will dieses Problem nicht kleinreden, das kann sein. Aber bitte halten wir mal eines fest. Für den Apostel Paulus ist es völlig selbstverständlich, dass Christen Menschen sind, die einander suchen. Die den anderen suchen, denn das ist ein Merkmal der Liebe. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich mit ihm zusammen sein. Und in der Gemeinde, da wollen sie gemeinsam den suchen, durch den sie das sind, was sie überhaupt sind. Nämlich Gerettete. Menschen, die von Gott gerettet worden sind aus ihrer Sündenschuld und auch aus ihrer Sündennot. Und ist das nicht ein Grund, gemeinsam Gott zu loben? Auf jeden Fall das Erste, das Vorrangige, so werden wir hier belehrt in diesem Abschnitt, wozu Christen aufgerufen werden, ist das gemeinsame Gebet. Wenn der Apostel Paulus hier in 1. Timotheus 2, Vers 1 vor allen Dingen zum Gebet aufruft, dann verwendet er ja nicht nur ein Wort. Da würden wir sagen, okay, haben wir verstanden, sondern er spricht hier von, ich zähle mal auf, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung. Also bitte überhört es nicht. Und dann gebraucht er noch ein Wort, das wir eigentlich im Zusammenhang mit dem Gebet nicht sprechen. Er spricht hier davon, dass wir die Gebete darbringen. Merkwürdig, oder? Ja, es geht in diesem Abschnitt um den Gebetsdienst der Gemeinde Gottes. Und das ist auch das Thema der heutigen Wortverkündigung, der Dienst der Gemeinde Gottes im Gebet. Der Dienst der Gemeinde Gottes im Gebet. Und wir achten dabei auf drei Punkte. Erstens, der Dienst des Gebetes ist unverzichtbar. Ist unverzichtbar. Der Dienst des Gebetes, er ist verankert im Heilswillen Gottes. Und der Dienst des Gebetes ist eingebettet in den umfassenden Dienst der Gemeinde Gottes in dieser Welt. Aber zunächst möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen, nämlich auf 1. Timotheus 2, Vers 4. Der Apostel Paulus schreibt hier, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist schon etwas länger her, da sind wir in einer Bibelstunde auf dieses Thema gekommen und ich hatte versprochen, dass ich darauf einmal eingehen möchte und das ist auch eines der Gründe, warum ich heute über diesen Abschnitt spreche. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sofort könnte man fragen, ist das nicht zunächst einmal eine Aussage, die die Allversöhnungslehre rechtfertigt? Also dass schlussendlich jeder Mensch gerettet werden, denn bitteschön, es steht doch da, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und was Gott will, naja, das wird er auch durchsetzen, oder? Also werden einmal alle Menschen gerettet. Vielleicht nach Ewigkeiten, nach Äonen, aber immerhin einmal alle Menschen. Aber zu einem derartigen Verständnis ist mehreres kritisch einzuwenden. Ich will nur auf zwei Punkte hinweisen. Einmal das Problem bei einem solchen Verständnis ist, dass die zahlreichen anderen Aussagen des Wortes Gottes, in denen wir lesen, dass keineswegs alle Menschen gerettet werden, widerspricht. Nicht zum Beispiel denken wir nur an das Gericht über Judas. Und schon von daher sollten wir ein solches Verständnis dieser Verse mit einem dicken Fragezeichen versehen. Und zweitens, das ist mir eigentlich heute noch wichtiger, bei dieser Auslegung wird automatisch das Wort alle universalistisch ausgelegt. Es wird so ausgelegt, als wolle Paulus hier sagen, dass jeder Einzelne gerettet wird. Jedenfalls, dass Gott will, dass jeder Einzelne gerettet wird. Nicht in der Allversöhnungslehre sagt man dann, naja gut, das ist nicht in der Jetztzeit, aber irgendwann später einmal. Und diejenigen, die sagen, naja, das ist universal, die sagen, ja, das stimmt zwar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber da ist auch noch der Wille des Menschen und der kann sich dem Willen Gottes erfolgreich widersetzen und deswegen klappt das nicht, dass Gott alle Menschen errettet. Was ist dazu zu sagen? Ihr Lieben, zunächst einmal will ich darauf hinweisen, dass das Wort alle keineswegs immer in einem universalistischen Sinn aufzufassen ist. Und wir brauchen hier nur weiterzulesen und ich bitte Sie einmal, sich Vers 8 nur anzuschauen. Dort heißt es, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort, eigentlich steht hier an allen Orten, da steht auch dieses Wort, alle, das gleiche Wort, beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifeln. Sehen Sie, auch hier ist natürlich nicht gemeint, und ich denke, das leuchtet uns allen ein, dass Paulus will, dass wir nun an jeden Ort gehen, Männer, an jede Stadt, in jedes Dorf, was weiß ich, und dort beten. Sondern der Sinn dieser Aussage ist, an jedem beliebigen Ort. Ihr braucht nicht mehr nach Jerusalem zu gehen, um zu beten. An jedem beliebigen Ort. Das Wort alle muss also nicht bedeuten, ausnahmslos alle en bloc sozusagen. Und dann erinnere ich auch noch einmal an das erste Kapitel des ersten Timotheusbriefes, was wir eben in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Wir hatten dort gelesen, dass in der Gemeinde von Ephesus Gesetzeslehrer eingebrochen waren. Es waren ganz offensichtlich Leute aus jüdischem Hintergrund. Das waren Leute, die Lehrer des Gesetzes sein wollten. Und sie legten großen Wert auf ihr Geschlechtsregister. Mit anderen Worten, sie bildeten sich sehr viel auf ihre Abkunft, bis auf Abraham möglicherweise, aber mindestens bei Gesetzeslehrern bis auf Levi, sehr viel ein. Und aus dieser fleischlichen Abkunft leiteten sie dann eben auch eine besondere Stellung in der Gemeinde ab. Und genau in diese Situation sagt Paulus nun, ihr Lieben, es gibt seit Golgatha für ausnahmslos jeden Menschen nur einen einzigen Weg, um von Gott gerettet zu werden. Und dieser Weg führt nicht über Geschlechtsregister. Er führt nicht über fleischliche Abstammungen, sondern er führt ausschließlich über Christus, über das Evangelium. Das sagt Paulus übrigens schon im ersten Vers dieses Briefes. Ja? Gott ist der Retter und unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Also folglich macht es keinen Unterschied, ob jemand fleischlich von Abraham abstammt oder nicht. Alle sind ausnahmslos Sünder und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Seit Golgatha gibt es nicht einen besonderen Weg für die Juden, um zum Heil zu gelangen, sondern sowohl für die Juden als auch für die Heiden, für die Nichtjuden, gibt es nur einen einzigen Weg und das ist der Weg des Glaubens an Jesus Christus. Und darum, jetzt verstehen wir vielleicht den Zusammenhang, nun sind wir mittendrin hier in unserem Abschnitt, darum lasst uns beten. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nichtjuden. Kurzum, für alle Menschen, für alle möglichen Menschen. Denn das Evangelium, es gilt nun nicht mehr nur für die Juden, sondern es muss auch den Heiden, den Nichtjuden verkündet werden. Bitte achten wir auch darauf, wie dieser Abschnitt endet, 1. Timotheus 2, Vers 7. Da weist Paulus ausdrücklich darauf, ich bin Lehrer der Heiden. Mit anderen Worten, Paulus erinnert hier an seinen besonderen Auftrag für die Nichtjuden. Oder denken wir jetzt auch an den Galaterbrief, den wir gerade in einer anderen Predigtreihe hören. Da hatte Paulus die Rechte der Gemeinschaft gegeben, Männern wie Kephas, Jakobus, Johannes. Mit anderen Worten, sie verabredeten was? Nicht eine Aufteilung der Gemeinde in zwei Teile oder sonst was, sondern es war eine Arbeitsaufteilung, eine grobe Aufteilung sogar noch. Paulus geht zu den Nichtjuden und Kephas und Jakobus, ihr bleibt in Jerusalem, in Israel. Wie gesagt, es ist nur eine grobe Aufteilung. Paulus ging immer wieder, wenn er in eine Stadt ging, lesen wir in der Apostelgeschichte, immer wieder zuerst zu den Juden, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Und namentlich auch in Ephesus, hier in dieser Stadt, begann ja die Verkündigung des Evangeliums bei Menschen, die sich bis dahin als Jünger des Johannes des Täufers, verstanden hatten. Es waren also auch Juden. Und nicht nur das, was in Kapitel 1, also vor unserem Abschnitt, steht, sondern auch der Abschnitt aus dem Wort Gottes selbst sagt ja nicht, jeder wird gerettet werden. Vielmehr lautet die Botschaft, betet für alle Möglichen. Betet nicht mehr nur für die Rettung der Juden, vielmehr betet für alle Menschen. Denn das Evangelium, es richtet sich jetzt nicht mehr nur an die Juden, sondern auch an die Heiden, an alle. Der Sinn ist an alle möglichen Menschen, nicht nur an die Juden, an die auch, ja, aber auch an die Deutschen, an die Galater, an die Römer, an die Chinesen, an die Afrikaner und so weiter und so weiter. Und weil sich das so verhält, hat die Gemeinde einen Gebetsdienst. Und dieser Gebetsdienst errichtet sich auf die Juden und errichtet sich auf die Nichtjuden, auf alle Menschen. Und nicht zuletzt, darüber sind wir vielleicht ganz besonders erstaunt, auf die heidnischen Obrigkeiten. Was ist nun denjenigen zu antworten, die sagen, Gott will zwar alle Menschen retten, aber da gibt es eben auch noch den Menschen. Zwar will Gott Kraft seines freien Willens, dass jeder Mensch gerettet wird, aber der Mensch hat eben auch noch einen Willen, einen freien Willen. Und im Konfliktfall zählt dieser mehr. Was ist denen zu antworten? Und zunächst einmal ist richtig, es ist völlig richtig, dass in diesem Abschnitt, und da bin ich mit Ihnen einig, dass es nicht um die Errettung aller Menschen am Ende der Zeiten geht. Es geht also nicht hier um eine endgültige Allversöhnungslehre. Es geht um die jetzige Zeit. Deswegen heißt es ja auch in Vers 6, zu der rechten oder zu der angemessenen Zeit wird das Evangelium verkündet. Es geht um die Verkündigung des Evangeliums in der Gegenwart. Es ist also richtig, bei diesem Abschnitt nicht an etwas zu denken, das noch in etlichen Äonen dann sich später ereignen wird. Aber es ist nicht richtig, ihr Lieben, aus diesem Vers zu folgern, dass ein Mensch sich erfolgreich gegen den Willen Gottes stemmen kann. Und ich wiederhole hierzu noch einmal, der nähere Zusammenhang von 1. Timotheus 2, Vers 8 legt nahe, dass der Begriff alle nicht unbedingt und sicher nicht hier im 1. Timotheusbrief universalistisch aufzufassen ist. Vielmehr ist der Sinn, nicht mehr nur die Juden dürfen zum Volk Gottes gehören, sondern auch wir Heiden. Auch wir Nichtjuden. Gerade Paulus sagt das, weil er ein Lehrer der Nationen ist. Vers 7. Das ist die Perspektive dieses Abschnittes. Wenn das klar ist, dann kommen wir nach dieser relativ langen Einleitung nun endlich zum ersten Punkt der Predigt. Und dieser lautet: Der Dienst, der unverzichtbare Dienst der Gemeinde Gottes besteht in Gebet, Flehen und Fürbitte. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Bei diesem Gebetsdienst geht es darum, dass das Evangelium in dieser Welt, in dieser gottfeindlichen Welt, den Freiraum bekommt, sodass es überhaupt möglich ist, es zu verkündigen. Der Apostel Paulus fordert hier die Gemeinde auf: Betet, und zwar, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Sehen Sie, die Gemeinde in Ephesus, sie war klein. Sie bestand aus Christen, sowohl aus jüdischem Hintergrund als auch aus nichtjüdischem Hintergrund. Aber sie war im Vergleich zu der großen Stadt, damals lag sie noch am Meer, Ephesus, eine unscheinbare, eine kleine Gruppe, diese Gemeinde. Und dominierend war in dieser Stadt der Artemis-Kult, der Kult der Diana. Mit anderen Worten, in der Stadt herrschte Götzendienst. Überall, wo man ging, auf den Straßen, standen Götzen herum auf Statuen und so weiter. Man konnte es gar nicht übersehen. Und dann war da die Gemeinde. Und wenn wir Apostelgeschichte 19, wenn wir es uns in Erinnerung rufen, was Paulus dort schreibt, da war dann sofort ein Aufstand. Ein Aufstand von Demetrius, dem Silberschmied, der damit sein Geld verdiente, da solche Götzenbilder zu machen in Ephesus. Ein Aufstand gegen die Gemeinde. Es war Chaos in der Stadt. Und als die Aufständischen durch die Straßen tobten, da wurde es ganz automatisch für die Verkündigung des Evangeliums sehr eng. Sehr eng. Klar, und man riet Paulus sogar: Paulus, geh nicht raus auf die Straße, die zerreißen dich bei lebendigem Leibe. Und dazu kam noch, von den heidnischen Bewohnern dort in Ephesus wurde die Gemeinde eigentlich wahrgenommen als ein Haufen von Juden. Und die Juden waren sowieso nicht beliebt, eben weil sie auch nicht an diesem Götzendienst, an diesem Artemis-Kult teilgenommen hatten. Aber in jenen Jahren war es nicht nur in Ephesus so, dass es enger wurde für das Evangelium. Eigentlich war es im ganzen Römischen Reich der Fall, denn zu jener Zeit herrschte Nero in Rom. Am Anfang war das noch recht friedlich, aber je länger, desto mehr wurde es brenzliger. Kurzum, die Gemeinde Gottes war von allen Seiten eingeengt. Und mal ehrlich, wenn wir an uns denken, was beten wir dann? Besteht nicht unser Dienst der Gemeinde, unser Gebetsdienst darin zu sagen: Herr, beseitige diesen fanatisierten Mob, oder? Herr, vernichte diese heidnischen Obrigkeiten. Und Paulus sagt zu einem solchen Gebet: Nein. Stattdessen sagt er: Lasst uns vielmehr auch für diese Menschen beten, dass sie erkennen, was Gott für einen Mittler gesandt hat. Es ist Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld gab. Und betet besonders, gerade in dieser Situation, für die Obrigkeiten, für die Leute, die in hoher Stellung sind. Wir wollen auch nicht vergessen, dass es damals in Apostelgeschichte 19, lesen wir es, ja ein heidnischer Stadtschreiber war, der dann irgendwie wieder für Frieden und Ordnung sorgte in der Stadt, sodass weiter es möglich war, dort als Gemeinde zu existieren. Und Paulus sagt, betet für diese Leute. Die Obrigkeit, sie ist eine Dienerin Gottes. Wohlgemerkt, die heidnische Obrigkeit. Darum, Gemeinde, betet für diese Menschen, besonders für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, und dankt für sie. Es geht bei diesem Gebet also wirklich nicht darum, sozusagen zwischen den Zähnen hindurch herauszuquetschen, ach ja, Herr, ich will auch noch, dass du die segnest, du sagst es ja in deinem Wort, und dabei denken, aber eigentlich müssten sie verschwinden. Nein, vielmehr, Herr, hab Dank auch für sie. Auch dafür, dass es sie gibt. Warum? Ist der Grund, dass es nun eigentlich doch wieder nicht so schlimm mit den Obrigkeiten war? Oh doch, die waren Götzendiener. Eindeutig. Sie waren sehr gottlos. Aber trotzdem, trotz allem, erfüllten sie einen Zweck. Und genau darauf richtet sich der Gebetsdienst der Gemeinde. Genau darauf, auf diesen Zweck. Und was ist der Zweck? Wir lesen es in Vers 2. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Was hat man aus diesem Vers nicht auch alles gemacht? Man hat ihn verstanden im Sinn von, lasst uns dafür beten, dass wir unsere Ruhe haben, dass wir uns mit dieser schnöden, bösen Welt nicht weiter beschäftigen müssen, dass wir ein beschauliches, ein weltabgerücktes Leben führen können. Aber darum geht es hier gar nicht. Der Sinn des Gebetsdienstes der Gemeinde ist nicht, unserem kleinbürgerlichen Selbstverständnis zu entsprechen, sondern wozu Paulus hier aufruft, wenn er schreibt, damit wir ein ruhiges und ein stilles Leben in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst führen, ist etwas völlig anderes. Es geht um den Aufbau der Gemeinde. Paulus ist sich klar darüber, in einem Chaos kannst du keine Gemeinde bauen. Blicken wir in den Nahen Osten, in den Mittleren Osten. Die gesamte Missionsarbeit liegt dort da nieder. Warum? Ja, weil es dort Krieg gibt. Denken wir an Afrika, Zaire und die umliegenden Länder. Ja, da regieren Warlords. Man weiß nie, was morgen passiert und wer da gerade an der Macht ist. Das ist eine schlechte Rahmenbedingung für den Aufbau von Gemeinden. Und darum ist es wichtig, dass wir für Obrigkeiten beten, damit sie uns ermöglichen, einen Rahmen zu haben, in dem wir das Evangelium verkündigen können, in dem wir Gemeinde bauen können. Und deswegen betet Achtung für heidnische Obrigkeiten. Denn auch sie trägt insofern Sorge für die Verkündigung des Evangeliums, als sie uns ein halbwegs ruhiges und stilles Leben ermöglicht. Und zwar eben, wie gesagt, nicht in irgendeiner Gartenzwerg-Idylle, sondern in aller Gottseligkeit, das heißt in der Ausrichtung auf Gott, dass ich ihm dienen kann. Als einst der Mob die Straßen in Ephesus eroberte, als das Chaos der Gesetzlosen in dieser Stadt tobte, da musste Paulus die Verkündigung des Evangeliums abbrechen in Ephesus. Und von daher schreibt er an Timotheus, um das Evangelium an alle Menschen zu verkündigen, denn das will Gott, bedarf es im Gemeinwesen eines gewissen Maßes an äußerer Ruhe. Das wisst ihr doch in Ephesus. Denkt mal, als ich noch bei euch war. Also betet dafür. Weil Gott alle möglichen Menschen auch in Ephesus retten will, nicht nur Juden, sondern auch Heiden, deswegen betet für Frieden und Ruhe in eurer Stadt, in eurem Land. Es ist doch heute hier nicht selbstverständlich, dass wir das Evangelium hier frei verkündigen können. Wir haben das selbstverständlich genommen, denn es war die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte möglich. Aber bekanntlich ist die demografische Entwicklung in unserem Volk nicht gut. Die Kindergärten, sie sind voller Kinder, deren Eltern Muslime sind. Und diese Entwicklungskurve, sie geht steil bergab. Im Übrigen, wir sind ein sterbendes Volk. Feminismus, Abtreibungsraten, Auflösungen der Ehen und damit eben auch der Familien sind überall, wo man auch hinschaut, mit Händen zu greifen. Noch haben wir die Möglichkeit, hier und heute und auch in der nächsten Gebetsstunde im Gebet zu kämpfen, damit für die Verkündigung des Evangeliums ein Freiraum geschaffen wird. Nutzen wir die Gelegenheit. Nutzen wir noch die Zeit. Damit sind wir beim zweiten Punkt unserer Predigt. Der Gebetsdienst der Gemeinde, er ist im Heilswillen Gottes verankert. Warum sollen wir, Gemeinde, warum sollen wir diesen Gebetsdienst eigentlich für alle Menschen übernehmen? Paulus nennt hierfür zwei Gründe. Den ersten nennt er in den Versen 3 und 4 und den zweiten dann in den Versen 5 und 6. Schauen wir uns den ersten Grund an. Er sagt hier, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit anderen Worten schreibt der Apostel, ein solches Gebet für alle Menschen, und zwar namentlich für diejenigen, die in hoher Stellung sind, die ein politisches Amt bekleiden, und zwar damit wir ein ruhiges und stilles Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit führen, das ist deswegen gut, weil Gott der Retter Gott ist. Wir beten doch zu dem Gott, den wir als Retter kennengelernt haben. Und weil wir Gott als den Gott kennengelernt haben, der kein Gefallen am Tod des Gottlosen hat, sondern der will, dass der Gottlose umkehrt und Buße tut, wie es bereits der Prophet Hesekiel einmal verkündet hatte, der von den ersten Blättern der Bibel den Ruf erschallen lässt, Adam, wo bist du? Bis hin zu den letzten Blättern der Bibel, wo wir lesen, dass der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wen da dürstet, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Deswegen soll die Gemeinde es nicht unterlassen, diesen Gebetsdienst zu übernehmen. Ein solcher Gebetsdienst für alle möglichen Menschen, namentlich für die Obrigkeiten, entspricht dem Gott, der will, dass das Evangelium hineingetragen wird in diese Welt. Und wenn wir das Evangelium allen möglichen Menschen verkünden, dann nicht nur deswegen, weil wir nicht wissen, wen Gott erwählt hat, sondern auch deswegen, weil uns dazu die Liebe des Christus drängt. Denn das Evangelium weiterzutragen, es entspricht dem Gott, der in den jetzigen Zeiten sein Evangelium überall hin, bis an die Enden der Erde, nicht nur zu den Juden, wie im Alten Bund, sondern überall hin tragen will. Beten wir, dass Gott Missionare sendet, überall hin. Die Heilige Schrift, sie schildert uns wahrlich Gott nicht als einen Gott, der Gefallen am Tod des Gottlosen hat. Gott hat nicht Freude am Untergang des Sünders. Ihm gefällt es nicht, wenn Menschen ihr Leben ruinieren und dann in die ewige Verdammnis geworfen werden. Aber das ist auch eine Konsequenz. Paulus hatte gerade vorher im Blick auf Hymenäus und Alexander darüber gesprochen, dass sie dem Satan überliefert werden. Aber die Kernbotschaft ist, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, wenn er Buße tut. Und genau um diese Freude Gottes geht es Gott in diesem Abschnitt. Deswegen lasst uns diesen Gebetsdienst der Gemeinde tun. Das ist die Linie, die sich durch die gesamte Heilige Schrift hindurchzieht. Bringt sie dar. Das klingt nach Opfer, selbst wenn euch nicht danach zumute ist. Ein solcher Gebetsdienst entspricht dem Gott, dessen Heilsbotschaft sich nun eben nicht mehr nur an die Juden richtet, sondern auf alle Menschen, auf alle möglichen Nationen. Aber hier hört Paulus nicht auf, sondern er nennt noch einen zweiten Grund für diesen Gebetsdienst. Es ist eben keineswegs nur Gottes Wille, dass das Evangelium sich auch auf die Nichtjuden richtet, sondern so ist auch das Werk Christi geartet. Ich lese dazu noch einmal die Verse 5 und 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Christi Sühnopfer auf Golgatha. Nein, es ist nicht nur für die Juden. Christus gab sich als Lösegeld nicht nur für das alttestamentliche Volk Gottes, sondern für alle möglichen Menschen. Für Griechen, Franzosen, Deutsche, Russen, Indianer, Inder. Paulus beginnt diesen Satz hier in Vers 5, bitte achten Sie einmal darauf, mit einer bezeichnenden Aussage. Paulus schreibt, denn Gott ist einer. Das überlesen wir schnell. Aber damals ging in den Gemeinden ging sofort ein Licht auf. Denn das war ein Wort, was viele jeden Tag in der Synagoge gehört hatten. Es gehört zu dem Schma Israel, zu dem Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Wurde jeden Tag in der Synagoge bekannt, gerade gegenüber dem Götzendienst. Und Paulus greift das hier auf und sagt, ja, genau so ist es. Es gibt nur einen Gott. Und das angesichts des Götzendienstes, gerade in Ephesus. Ach ja, und dann gibt es auch nur einen Mittler. Vielleicht gibt es noch viele, die meinen, naja, okay, es gibt einen Gott und zu dem müssen wir kommen, aber es gibt dann eben doch verschiedene Wege, wie man zu diesem Gott kommt. Nein, ein Mittler. Denn Gott ist einer und einer Mittler, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gegeben hat. Damit komme ich zum dritten Punkt. Gottes Heilswille ist der Bezugsrahmen für jeden christlichen Dienst, nicht nur für den Gebetsdienst. Dass Gott kein Wohlgefallen am Untergang des Gottlosen hat, das bestimmt das Leben und den Dienst des Apostels Paulus insgesamt, nicht nur, wenn er betete. Und er weist den Timotheus darauf hin, ich bin, das ist mein Sein, ein Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Dieser Gott, der uns gerettet hat, er hat auch unseren Dienst zu bestimmen. Weil Gottes Ausrichtung auf die gesamte Welt für Paulus bestimmend war, sollte dies auch für uns der Fall sein. Übrigens, für diesen Dienst erschien Paulus so ziemlich der ungeeignetste zu sein, nicht wahr? Er war ein entschiedener Verfechter der Gesetzesfrömmigkeit. Er war nicht nur ein Jude, sondern er nahm gerade im Judentum über seine Altersgenossen hinaus zu. Er überragte sie. Und ausgerechnet einen solchen Mann einen solchen wutschnaubenden Verfolger der Christen, ausgerechnet den nahm Gott und berief ihn zum Verkündiger des Evangeliums. Genau diesen Mann nahm Gott und bestimmte ihn, um das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Er ist gleichsam ein Vorbild, so schreibt er es in 1. Timotheus 1. Ein Vorbild als der größte Sünder für Gnade. Was Gnade ist, das könnt ihr an mir sehen, sagt Paulus. Nur das. Nein, Paulus sagt hier, ich wurde nicht zum Apostel und Lehrer der Heiden geboren. Nein, das lag mir nicht in der Wiege, wahrlich nicht. Menschlich gesprochen waren die Gleise meines Lebens anders gelegt. Aber ich wurde für diese Aufgabe, wie heißt es hier, eingesetzt, schreibt Paulus Vers 7. Und zwar von Gott, der damit die eine Absicht hatte, das Evangelium von Jesus Christus hineinzutragen in die Welt. Denn genau dies entspricht dem Willen Gottes. Und wenn wir wissen wollen, wenn wir uns jetzt fragen, ja, was ist nun der Effekt des Dienstes von Paulus als Lehrer der Heiden? Ich schlage mal vor, schauen wir uns selbst an. Die meisten von uns, vermutlich alle, kommen aus einem nicht-jüdischen Hintergrund. Sie sind sozusagen Vollblutheiden. Und niemand von uns würde heute Morgen hier sitzen, wenn Gott nicht in seiner souveränen Weisheit Paulus eingesetzt hätte, um das Evangelium über die Grenzen des jüdischen Volkes hinauszutragen, bis nach Europa. Und warum tat Gott das? Er tat das deswegen, weil Gottes Heilswille nicht an den Grenzen der Juden aufgehört hatte, sondern weil er die ganze Welt aufgrund des Werkes Christi auf Golgatha im Blick hat. Weil Christi Sühnopfer nicht nur für Juden vergossen worden ist, sondern für alle möglichen Menschen und Völker. Deswegen lasst uns in den von Gott seiner Gemeinde vor allen Dingen, so heißt es hier, aufgetragenen Gebetsdienst eintreten. Besonders für diejenigen, die in obrigkeitlichen Stellungen sind, sodass in diese Welt ein gewisses Maß, seien wir nicht zu optimistisch, aber wenigstens so ein gewisses Maß an Ordnung und Frieden einkehrt, regiert, damit das Evangelium mit großer Freimütigkeit zu allen möglichen Menschen getragen werden kann. Amen.